St. Pauli Stories, ein Podcast des Millerntum. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt beim Millerntum, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Stories, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Female St. Pauli-Stories eben. Moin! Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli-Stories Nummer 19. Wir sind mal wieder in der Levi's Music School mit hoffentlich super Sound. Und warum sind wir schon wieder in der Levi's Music School? Natürlich wegen dem super Sound und weil meine tolle Gästin Niki auch hier ganz in der Nähe im Stadion arbeitet. Liebe Niki, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Liebe Debbie, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut.
Was genau machst du denn hier beim Verein, beim FC St. Pauli?
Ich bin hier angestellt im Stadionbetrieb als Projektleiterin.
Okay, interessant. Da sind noch einige Fragen offen. Die werden wir auf jeden Fall nochmal ganz genau besprechen. Das heißt, es wird heute spannend, was du genau hier als Projektleitung machst. Aber erstmal wollen wir doch deine Fernkarriere wie immer so ein bisschen auseinandernehmen. Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
Oh, tatsächlich ist das schon ewig lange her. Ich war 91, also wirklich lange her, habe ich einen Freund besucht, der in Hamburg gewohnt hat zu der Zeit und der hat mich mit zu einem St. Pauli-Spiel genommen. Das war noch in der Nordkurve und das war in der ersten Liga, es waren 2-0 gegen Köln und das hat mich total geflasht.
Okay, das heißt, du kommst nicht ursprünglich aus Hamburg?
Nee.
Wo kommst du denn her?
Ich komme aus einem kleinen Dorf zwischen Hannover und Bielefeld.
Ah, okay. Und das heißt, dieser Freund, der hat dich dann infiziert praktisch.
Ja, also der Freund, beziehungsweise wahrscheinlich eher auch das Drumherum.
Okay, aber ich habe gehört, du warst nicht immer St. Pauli-Fan. Stimmt das? Hattest du auch noch mal eine andere Fanliebe davor?
Oh mein Gott, ja.
ich habe da was gehört. Bayern?
Ja, tatsächlich war das so. Also irgendwie auch so ganz klassisch. Mein Papa war Bayern-Fan und der war außerdem auch total engagiert, damals im Sportverein, so wie meine Mama auch. Und wir haben eh schon immer so die Wochenenden auf dem Sportplatz rumgehangen. Als Kinder so und auch mal zusammen Sportschau geguckt. Und der war eben halt Bayern-Fan. Und das war auch derjenige, der mich das erste Mal mit ins Stadion genommen hat, als, Schalke gegen Bayern, genau.
Das ist schon ein bisschen her. Vor 91.
Ja. Doch wohl, ja. Eine ganze Weile vor 91.
Okay, krass. Das heißt aber, dann bist du immer weiter zu St. Pauli gegangen, als dein Freund dich dann mitgenommen hat. Und dann bist du auch irgendwann auswärts gefahren und sowas? Oder wie war das dann?
Nee, tatsächlich habe ich dann noch gar nicht in Hamburg gewohnt. Mhm. Und bin dann erst, 93 nach Hamburg gezogen tatsächlich. Und dann muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, was dann mein erstes Spiel war. Ich glaube, das war so Richtung Hannover. Weiß nicht, ob du das, wahrscheinlich erinnerst du das jetzt nicht so. Aber
nee, also mein erstes Spiel war 96.
Das war dieses, das letzte Spiel mit dem Tor von Leo Manzi. Also das habe ich zumindest noch super präsent in Erinnerung. Aber ich meine, dass ich wahrscheinlich vorher auch schon mal irgendwie da war. So,
okay.
Ja. Also es verschwimmt halt so ein bisschen tatsächlich in dem ganzen... was dann auch noch alles war mit Spielen und Auswärtsfahren und.
Okay, das sind ja aber auch 30 Jahre, ne?
Das stimmt. Meine Freundin Ilka ist zur gleichen Zeit nach Hamburg gezogen. Nee, die war schon ein Stück vorher da und wir haben tatsächlich schon heute unser 30-jähriges St. Pauli-Jubiläum.
Mensch, also die
gefeiert.
kenne ich ja auch, die liebe Ilka, liebe Grüße. Mit der arbeite ich im Jolly zusammen. Ja, sehr, sehr spannend. 30 Jahre, Wahnsinn. Ja. Okay, kannst du dich denn noch erinnern, wann du das erste Mal auswärts gefahren bist?
Tatsächlich habe ich das versucht mit Ilka nachzuvollziehen und ich glaube, das war schon wieder Köln. Also irgendwie habe ich
Okay,
es mit Köln, weil
ja.
mein erstes quasi Bayern-Heimspiel war auch gegen Köln. Irgendwie ist es. Ich kann es nicht so erklären, aber irgendwie ist was mit Köln.
Okay, und weißt du noch, wie du da irgendwie gefahren bist oder?
Mit St. Pauli mit Zug auf jeden Fall. Irgendwie war das mit Zug im Zusammenhang mit dem Fanclub, in dem ich damals war, so.
Okay, aber du hast damals einen Fanclub gehabt und hast jetzt wieder einen. Und welcher?
Damals waren es Lickedeles. Und das ist dann irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen. Es hat auch gleich wieder mit zu tun, dass ja, Leute dann andere Vorstellungen hatten, nicht mehr so oft beim Fußball waren, Kinder bekommen haben, dies, das. Und tatsächlich haben wir das aber jetzt vor ein paar Jahren wieder belebt, was irgendwie echt ganz cool ist so. Und eigentlich bin ich aber auch dann Mitglied in dem gleichen Fanclub wie du, nämlich bei der Frau Dördebecker.
Genau, sehr, sehr toller Fanclub, hat bald Jubiläum. Erst 10-Jähriges, das ist ja für dich ein Drittel von deiner Fankarriere, aber auch sehr schön auf jeden Fall. Hast du denn in all den Jahren irgendwie so ein oder mehrere beste Erlebnisse mit dem FC St. Pauli, also in der Fanszene oder auch sportlich?
Boah, also das eine beste Erlebnis, das ist echt schwer zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das gibt. Ich meine, sportlich sind natürlich immer Aufstiege schon ganz cool gewesen im Laufe der Zeit. So ein paar gab es ja dann tatsächlich auch. Ich glaube, am beeindruckendsten war für mich der Aufstieg in Nürnberg. Tatsächlich, weil ich auch da vor Ort war und weil ich mir irgendwie auferlegt habe, so, ich muss jetzt irgendwas machen, dass wir gewinnen. Und ich wollte nicht aufhören zu rauchen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde vegetarisch, wenn wir hier das gewinnen.
Ach,
Hat auch geklappt.
und seitdem bist du Vegetarierin.
Ja, mit so kleinen Unterbrechungen.
Oh, aber nicht schlecht. 2001, ne? Oder?
Ja, 2000, 2001, muss wohl so dann
Ja.
gewesen sein. Ey, das ist echt so Mama plaudert aus dem Nähkästchen.
Nee, aber auf jeden Fall sehr cool. Ja, seitdem. Also ich bin mit 8 Vegetarierin geworden. Nee, das war ein bisschen früher als bei dir, glaube ich. Und hast du denn noch irgendwas, worauf du gern verzichtet hättest?
Ich habe erstmal noch was Tolles, habe ich eben jetzt
Ja,
irgendwie, wollte ich noch mal
immer
einmal
raus
kurz dazu
damit.
sagen, weil ich jetzt tatsächlich einfach auch in diesem Zusammenhang so viele tolle Leute kennengelernt habe. Und daraus hat sich auch ergeben, dass wir mit Leuten, die alle so aus dem St. Pauli-Umfeld kamen oder auch noch sind, zusammen ein Hausprojekt gegründet haben. Ich glaube, das ist so schon irgendwie das eins von den wirklich tollen Sachen, die daraus resultiert sind.
Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon mal Isa, also ich hatte schon mal Isa im Podcast und die ist
Ah
ja
ja,
auch.
stimmt.
Genau, bei euch im Hausprojekt. Sehr, sehr tolles Projekt. Gehen wir da ja auch nochmal genauer drauf ein. Aber jetzt nochmal, was nicht so toll war.
Boah, sportlich auf jeden Fall. Also ich glaube, das lag auch daran, dass ich so in der zweiten Hälfte der 90er irgendwie super viel gefahren bin so und fand den Abstieg 96 mega schlimm. Das war irgendwie so eine Saison, wo wir auch nur auf die Fresse gekriegt haben. Mit so ganz miesen Spielen, auch in Freiburg, so Sitzblockade. Bla bla, das war echt eine Scheißsaison so. Ja, es gibt schon so ein paar andere Sachen, die ich auch blöde finde oder fand im Laufe der Zeit. So ein bisschen so diese Modefan-Debatte oder so USP-Bashing ging und geht mir halt auch immer mal wieder auf den Keks. So Sachen. Ja, andere Sachen so, hauptsächlich bei Auswärtsfahrten, Repressionen, die immer mal wieder da waren. Ja, richtig schlimm war eigentlich auch der Angriff von den Bullen aufs Jolly beim Schanzenfest. Ja, das waren so Dinge, die mir so oder sind, die mir immer noch so negativ in Erinnerung sind oder die so anhaften oder die so aufploppen als erstes, wenn du solche Fragen stellst.
Ja, auf jeden Fall. Also Repression, ja. Leider auch aktuell immer mal wieder da. In welcher Kurve stehst du beim Heimspiel?
Ich stehe jetzt in der Gegengerade in der Meckerecke.
Okay, und da standest du aber nicht immer.
Nee, tatsächlich, wahrscheinlich wie viele andere auch, habe ich in der Nordkurve angefangen. Dann irgendwann stand ich in der Gegengerade Mitte, so hinter den Trainerbänken. Und dann gab es ja irgendwann so dieses Ding, dass so aufgrund der Stimmung oder vielmehr der mangelnden Stimmung sich ein paar Leute überlegt haben, diese Geschichte mit Block 1 zu machen. Also diese Singing Area Geschichte, da habe ich eine ganze Weile verbracht. Dann gab es ja aber mit dem Neubau von den Tribünen, waren wir dann ja kurz so auf die Nord ausgesiedelt und dann wieder zurück und dann habe ich da nie so richtig einen Platz gefunden und irgendwann dachte ich so, ah oh, nee, komm, ey, lass wieder in die Gegengerade gehen.
Ja.
Tatsächlich auch mit Ilka mal wieder zusammen. Muss ich jetzt auch nochmal
Schöne
sagen.
Freundschaft auf jeden Fall.
Voll. Genau, und dann da waren wir erst so voll ambitioniert und haben gesagt, ja, wir gehen so in die Mitte und so, ne? Aber haben so ein bisschen unterschätzt, dass man ja auch immer gut so 1,5 Stunden vorher da sein muss,
Oh nee.
eigentlich oder so. Und dann haben wir gedacht, ja, wir könnten auch in die Mecker-Ecke. Da kennen wir ja wenigstens viele Leute und irgendwie fühle ich mich da auch mega wohl.
Ja, das ist doch schön. Also in der Süd noch gar nicht.
Nee, immer nur mal so ab und zu zwischendurch. Aber also ich bin auch keine Ultra so.
Nö. Das heißt, was machst du so während des Heimspiels? Also nicht Dauergesang, höre ich daraus. Mehr so Spiel gucken oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also alle supporten, meckern, aber auch Spiel gucken. Also ich
Okay,
gucke schon
nimm.
auch gern Spiel und finde so Dauersupport auch manchmal mega anstrengend. So, das ist halt auch ein bisschen mein persönlicher Film. Und ja, tatsächlich gucke ich schon auch gern Spiel.
Ja, verständlich. Also ja, also ich sehe meistens nicht so viel, aber jetzt sehe ich auch mehr als früher. Stehe ich etwas höher und doch schon auch auf jeden Fall mal schön, wenn man so Spielzüge auch mal sieht und währenddessen singen kann. Genau. Und ja, du hast es ja schon ein bisschen so angedeutet. Man kann echt viel aus unserer Fanszene rausholen. Was liebst du so an unserer Fanszene? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
Also ich glaube, das, was mich am Anfang halt auch irgendwie hergezogen hat, ist so klar einfach so eine politische Ausrichtung, ein klares Statement gegen Rechts, gegen Rassismus. Ja, und ich mag auch irgendwie einfach so dieses DIY-Ding so. Ne? Es ist halt echt relativ einfach, finde ich, in unserer Szene Leute zu erreichen, die mithelfen oder die auch gute Ideen haben für irgendwelche Projekte oder wenn es mal Support braucht oder so. Das finde ich schon irgendwie sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Und was nervt dich? Was muss sich ändern?
Oh, das ist auch immer so schwer, ne? Also das ist dann immer so wie, das muss ich für alle ändern. Ne? Du kannst ja eh nie so bei 30.000 Leuten, so keine Ahnung. Was mir aber so ein bisschen aufgefallen ist, also einerseits finde ich es halt sehr cool, so zu Hause im Stadion. Ne? Und wenn ich so mal auswärts bin, fällt mir schon auch auf, dass ich das bei uns irgendwie schöner finde, gefühlt bunter, netterer Umgang miteinander so insgesamt. Aber also ich glaube, also es gibt zwar schon so eine klare Positionierung gegen Sexismus, aber das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen bei allen Menschen im Stadion. Da gibt es wohl schon echt noch Luft nach oben. So, das wäre so ein Punkt.
Ja, das stimmt. Und du arbeitest ja auch beim FC St. Pauli, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, wo wir auch noch mal genauer drauf eingehen. Und du gehst auch noch immer zu jedem Heimspiel, wenn es, also höre ich da raus und fährst ja auch noch auswärts und machst du eigentlich noch irgendwas anderes außer Fußball in deinem Leben? Ist da noch Platz für andere Dinge, die nichts mit dem FC St. Pauli zu tun haben?
Ja, schlafen. Keine Ahnung, atmen. ja, nee, ach doch, das gibt schon noch viele andere Sachen. Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen lernen müssen, so mich abzugrenzen oder zu sagen, so ist Job und das andere ist das andere.
Ja.
So, das kann ich auch nicht immer, aber ja, arbeite dran.
Ja, das stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor. Und du hast dich ja auch über die Jahre hinweg immer sehr viel politisch engagiert hier im Viertel. Wir haben schon gerade ein bisschen rausgehört, dass ihr auch dieses Hausprojekt gegründet habt. Und ja, und dann gibt es auch noch den Verein Ballkult e.V. Das ist ja der Verein hinter dem Jolly Roger, der mir natürlich auch sehr am Herzen liegt. Und da warst du auch bei der Gründung dabei. Und wie kam das damals? Das habe ich mich schon echt, wann ist das nochmal genau gewesen? Schon echt lange her, ne?
War das so 98
98,
irgendwie
ne?
so?
Und wie kam das da, dass man gedacht hat, so, jetzt muss da ein Verein hinter dieser Kneipe her?
Also das ist so ein bisschen im Zusammenhang mit der Schließe vom letzten Pfennig damals, was ja auch irgendwie so ein Anlaufpunkt war für viele Leute so oder ja, einige Leute so aus der aktiven Fanszene
Das war
und
eine andere Kneipe, ne?
genau, in der
Parosen. Nee. Clemens
Clemens-Schulz-Straße,
Schulz.
ne?
Ja.
Ja. Genau, und so dieser Effekt dann einfach kein so eine Art Wohnzimmer mehr zu haben oder keinen so einen Treffpunkt, so das ist, glaube ich, vielen oder vielen hat das irgendwie total gefehlt und dann haben wir so hin und her überlegt, was man so tun könnte und irgendwie kam dann so die Idee, ja, dann lass doch irgendwie gucken nach so einem Haus für Fans, irgendwas Größeres, wo vielleicht auch der Fanladen mit rein kann, wo man irgendwie so ein Hostel machen kann, wo man irgendwie auch Veranstaltungen machen kann, dies, das. Das haben wir dann tatsächlich auch probiert, damit zusammen mit der Lawitz-Stiftung haben wir uns so verschiedene Sachen angeguckt, aber es hat irgendwie alles nicht so richtig gepasst. So, letztlich auch halt eine Finanzierungsgeschichte so, ne? Und
ja.
Also dann kam das Jolly Roger dabei raus und keiner hatte damals irgendwie so viel Geld, um tatsächlich wirklich selber eine Kneipe aufzumachen. Und dann haben wir halt einen Verein gegründet, wo jeder erstmal so ein bisschen was eingelegt hat. Und das war dann so ein bisschen der Start für das erste Jolly. Das war in der Detlef-Bremer-Straße damals.
Mhm, und dann ist es nochmal umgezogen und an den jetzigen Standort. Und das Ganze ist ja jetzt auch schon wieder, ja.
Bisschen länger her.
Lange her.
Oh mein Gott.
Ich habe auf jeden Fall 20, auf jeden Fall, aber wir haben 20 irgendwie mehrmals gefeiert. Von daher, ja, genau. Ja, super spannend auf jeden Fall. Und dann habt ihr auch, wie gesagt, dieses Hausprojekt ja gegründet. Und da warst du dann ja auch von Anfang an mit dabei. Wie kam denn überhaupt diese Idee? Wir wollen jetzt hier alle zusammen wohnen oder wie war das?
Ja, im Prinzip so die Kurzfassung. Mhm. Also wir haben uns so mit mehreren Leuten halt immer mal wieder getroffen zum Kochen. Ein paar Leute von uns waren auch damals schon ganz gerne so im Baskenland unterwegs und da gibt es halt so eine ganz coole Tradition, dass so in den einzelnen Vierteln, also in den Barrios, so Gemeinschaftsküchen sind.
Ja.
So, ne? Und diese Idee fanden wir irgendwie total gut und haben dann gedacht, ja komm, ey, dann lass doch mal gucken, dass wir irgendwie zusammen wohnen können, dann können wir sowas irgendwie auch vielleicht machen. Und genau, ja, so ist eigentlich die Idee entstanden und dann wollten wir auch nicht aus dem Viertel weg, einfach. Und das ist natürlich aber dann doch nicht so einfach, weil so viel Leerstand oder Wohnraum oder ja, Flächen oder leerstehende Häuser gab es und gibt es ja eigentlich nicht. Und wir hatten irgendwie auch so ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte. Das war dieses Hotel in der Paulinenstraße am End, da wo dieser Kreisel ist. Das stand ja so eine ganze Weile lang leer. Und ich weiß noch, dass ich damals mit einer Freundin, also Melli kann ich ja jetzt mal so sagen,
ja,
haben wir so zwei kleine Kinder und sind halt echt mit den Kinderwegen durch St. Pauli gerannt und geguckt, wo es leere Grundstücke und Häuser gibt.
Ja.
Und irgendwann sind wir da drauf gestoßen, obwohl es ja so offensichtlich ist, und haben dann rausgefunden, dass es halt im städtischen Besitz war, weil das als Schulerweiterung gedacht war damals für die Schule Werft und Hafen, wo jetzt das Gymnasium Strünsi drin ist in der Wurwelstraße.
Ja.
Und ja, genau. Und dann haben wir da irgendwie angefragt und irgendwie hat dann die zuständige Behörde gesagt, okay, nö, die Schulerweiterung machen wir eigentlich nicht. Und eigentlich stehen die Häuser frei sozusagen. Wir hatten einen tollen Architekten damals, der auch politisch so sehr cool auf unserer Linie war, damals schon, also nochmal damals vorher die Hafenstraße mit betreut hat auch und so. Und der hat uns dann mega unterstützt und schließlich hat dann die Stadt das freigegeben sozusagen für Wohngemeinschaften oder für Baugemeinschaften. Mhm. Und wir mussten uns aber auch ganz regulär in so einem Wettbewerb bewerben dafür und wollten halt sanieren. So, das wollten alle anderen irgendwie eher nicht. Und weil dieser Architekt halt einen ganz guten Draht hatte zur, wie heißt denn diese Behörde für ältere Häuser? Frag schnell.
Googeln wir mal eben. Ja, egal. Aber.
Oh mein Gott, auf jeden Fall fällt mir das Wort gerade nicht ein, sind wir da mit unserem Konzept einfach ganz gut gelandet und haben dann den Zuschlag dafür bekommen.
Ja, zum Thema DIY und St. Pauli kann man vieles selber machen. Ne? Also super, super spannend, wie sowas dann sich auch daraus entwickeln kann. Und das waren dann auch Leute, die auch ja, im Umfeld des Jolly Roger sich aufhielten, also hatte das was damit zu tun?
Ja, schon auch. Und eigentlich auch so ein bisschen so mit so einer gemeinsamen Idee, also einer Idee von gemeinsamen Wohnen, aber auch so, ja, schon auch so mit zu streiten für bezahlbaren Wohnraum. So, ne? Weil tatsächlich war das auch so ein bisschen unser Ziel damit, dass wir ein Objekt finden, was wir dieser ganzen Mietspekulation entziehen können. Und da haben uns dann eben auch für so eine genossenschaftliche Lösung entschieden. Genau, ja.
Und da bist du auch Vorstand in dieser Genossenschaft.
Bin ich im Moment tatsächlich. Ja. Wir rotieren da immer so ein bisschen, weil ja, weil wir das insgesamt in der Gruppe gut finden, wenn verschiedene Leute mal auch verschiedene Positionen übernehmen. Ne? Nicht, dass sich das so eingruft und dann wird es halt irgendwann nicht mehr transparent und dann ist das auch ein bisschen schwierig mit der Wissensweitergabe und so. Deswegen rotieren wir da in diesem.
Ah ja, und du bist gerade dran. Was muss man denn da machen?
Das ist so ein bisschen auch so wie in Vereinen eigentlich, ne? Dass die Verantwortung einfach für das Finanzielle, dass man halt einen Jahresabschluss überwachen muss, dass man guckt, wie überhaupt so der Geldfluss ist, wie die strategische Ausrichtung der Genossenschaft ist,
Sowas.
sowas
So ein bisschen
Übergeordnetes.
ähnlich wie bei Ballkultern auch wieder.
Naja, das ist im Grunde schon ja so eine Vereinsstruktur
Ja.
und Genossenschaften dürfen ja auch keinen wirtschaftlichen Gewinn machen so. Oder sollten die halt idealerweise nicht. Und wir sind ja auch eine ganz kleine Genossenschaft, also wir sind nur drei Häuser.
Okay. Ja, super spannend. Also auch nochmal genau die Geschichte vom Jolly zu hören. Du hast ja auch da gearbeitet. Vor mir. Ich glaube, wir haben gar nicht
Haben wir
zusammen,
gar
ne?
nicht, ne, oder?
Es ist ja
Vielleicht
schlimm, ich bin
mal.
jetzt auch schon 7 Jahre, ne? Aber.
Nee, warte mal, ich habe, glaube ich, so 13 oder 14 oder so aufgehört. Ich habe danach noch so eine Weile im Landgang gearbeitet.
Ja. Ja, da haben wir uns dann knapp verpasst.
Ja, irgendwie ja.
Aber es steht noch, weil du bist ja sonst nie mehr da jetzt im
Nee,
Frühjahr.
nee, überhaupt nicht. Finde ich ganz doof, den Laden auch.
Nee, sehr gut. Okay, und dann hast du ja auch noch dich weiter engagiert im Viertel und hast auch den Bezug zu einer weiteren Person, die bei mir im Podcast war, nämlich Anna vom Kabinett der schönen Künste. Die hatte ich ja auch in Folge 15 zu Gast. Und mit der bist du auch befreundet. Und mit der hast du aber auch zusammengearbeitet.
Naja, so arbeiten ist ein großes Wort. Ne? Wir haben
Ja.
uns tatsächlich mal ein bisschen besser kennengelernt in so einer anderen Initiative, Wohl oder Übel, als es so ein bisschen darum ging, was passiert eigentlich mit der vorhin schon erwähnten Schule, Werft und Hafen. Da war dann nicht klar, dass da dieses Gymnasium reingeht, sondern dass das halt vielleicht irgendwie einen anderen Zweck bekommt. Und genau, da ist dann so eine Initiative entstanden im Viertel mit ganz vielen AnwohnerInnen. Wo wir halt überlegt haben, ob wir, was wir dafür tun können, um da Räume zu schaffen, die halt auch zum Viertel passen, so, ne? Und dann ist da auch das Wohl-oder-Übel-Wohnzimmer entstanden in der Wohlwillstraße.
Ist das
Dann,
nochmal?
das ist im ehemaligen Art Store da bei Suicycle ums Eck. Und da, ja, das war eigentlich so gedacht, so ein bisschen als Wohnzimmer fürs Viertel, wo sich eben Initiativen treffen können, wo man sich austauschen kann über, na, was immer so im Viertel passiert, an politischen Sachen, an kulturellen Sachen, ist das.
Und da kam dann die Zusammenarbeit mit dem Kabinett der schönen Künste zustande.
Genau, das war so eine Idee von Anna, die ich total gut fand, genau. Und wie das immer alle Deutschen anscheinend so machen, haben wir da auch einen Verein gegründet.
Genau. Also so viel zum Thema. Was hatte ich neulich nochmal? Darf man in mehreren Vereinen sein?
Ja,
Ja.
ich glaube, das ist
Ich
okay.
glaube auch. Ja, sehr gut. Und das heißt, du bist ja echt viel politisch oder im Viertel aktiv, interessierst dich für viele verschiedene Dinge und möchtest die Welt ja auch mal so ein bisschen besser machen. Sieht man jetzt auch schon wieder in deinem Job, den du jetzt ja neu auch angefangen hast. Woher kommt denn das Interesse, dass du immer mit solchen Themen irgendwie zu tun hast, über die 30 Jahre hinweg? Okay, der FC St. Pauli bietet es auch an, aber man muss es ja auch machen.
Ja, voll. Tatsächlich glaube ich so ein bisschen, dass, also meine Eltern, die waren auch immer so früher total ehrenamtlich und viel engagiert, so und im Sportverein und auch so fürs Gemeinwohl. Und ich glaube, das hat mich schon auch sehr geprägt, einfach. So, meine Mama zum Beispiel, die kocht immer noch in so einer Art Fouküche so in ihrer Gemeinde. Finde
Ach
ich total
süß,
gut, bin ich auch voll
ja.
stolz auf sie, dass sie das immer noch so macht, alles. Und irgendwie habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen so eine intrinsische Motivation, dass es den Leuten um mich rum irgendwie gut geht. So. Und irgendwie finde ich auch schon, also dass ich so ein recht privilegiertes Leben habe, ne? Und also für mich gehört es auch so ein bisschen dazu, dann zu gucken, wie man vielleicht auch anderen Leuten Türen öffnen kann. Klingt
Ja.
jetzt so ein bisschen pathetisch, ne? Aber irgendwie
Nö.
ist es so.
Sehr, sehr gut. So, und dann machen wir mal weiter. 2012 hast du dann dir gedacht, ach Mensch, jetzt arbeite ich mal im Bereich Fußball, nenne ich das jetzt mal. Oberbegriff Fußball. Wie kam das? Dachtest du so, ich mache jetzt mal Hobby auch noch mehr zum Beruf oder wieso? Also man muss dazu sagen, du hast dann 2012 beim Football Supporters Europe angefangen. Was ist das genau?
Football Supporters Europe, FSE, das ist so ein, genau, also das ist im Grunde so ein europäisches Netzwerk für Fußballfans. Genau, das ist auch ein Verein, also man kann auch Mitglied werden. Und mein Ex-Kollege Martin Ennemann sagt immer, das ist so die Gewerkschaft für Fans. Also so ein bisschen so wie FIFRO für Fans vielleicht. Also die ein bisschen Sprachrohr für Fans gegenüber den Verbänden.
Und das gibt es in ganz Deutschland und die sitzen hier in Hamburg? Oder wie funktioniert das?
Nee, das ist ein europäisches Netzwerk und die haben
ja, Europe.
Also, genau. Das Koordinationsbüro war in Hamburg.
Ja.
Und das hatte auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Daniela Wurps die Gründerin eigentlich war von Football Supporters Europe und die damals halt dann nach Hamburg kam, hier gewohnt hat und das hier dann etabliert hat. Also das Büro, genau.
Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich mal Hobby zum Beruf.
Nee, eher so reflektiert habe ich das damals noch nicht betrachtet. Ich war tatsächlich so ein bisschen abgegessen von meiner Arbeit und wollte einfach was anderes machen. Und damals war Dani ja, wie gesagt, Geschäftsführerin bei FSI und hatte mir erzählt, dass sie da gerade einen Job ausschreiben im Office so für Admin, Buchhaltung, so dies, das. Und war ich so ein, ja, also ich wollte einfach was anderes machen. Ich habe so ein bisschen so ein Händchen für Zahlen und habe gedacht, ach komm, Englisch kann ich auch gut sprechen, dann bewerbe ich mich da einfach mal.
Okay, Händchen für Zahlen, das heißt, was waren da deine Aufgaben?
Also tatsächlich erst war das Buchhaltung, dann so Backoffice-Kram, alles, was so an Orga-Sachen drumherum war, genau. Und dann habe ich mich so über die Zeit da so ein bisschen eingegrüft und war dann Leitung Finanzen, also verantwortlich für die Finanzen des Vereins, aber auch für die einzelnen Projekte.
Okay, und einzelne Projekte waren zum Beispiel ja auch die Fantastic Females-Ausstellung. Die hatten wir ja auch schon in der Monatssendung damals, als damals. Aber es ist jetzt ja, es war auf jeden Fall vor Corona. Also es wirkt auf jeden Fall wie damals. Die Ausstellung, die ja auch hier im Museum war. Genau, kannst du noch mal genau kurz sagen, was das für eine Ausstellung war?
Das war eine Ausstellung über im Grunde weibliche Fankultur. So, ne? Die Idee ist tatsächlich auch entstanden im Rahmen von so einem FSI-Kongress. Also die richten immer alle, also jetzt zweijährlich so einen europäischen Kongress für Fußballfans aus. Und irgendwie ewig lange her gab es da mal so einen Workshop über Frauen im Fußball, Sexismus, Gleichberechtigung und so. Und da ist einfach der Wunsch entstanden, dazu eine Kampagne zu machen oder so ein bisschen mehr. Ja, auf dieses Thema einzugehen, das ist dann aber tatsächlich mangels Ressourcen ewig lang in der Schublade verschwunden. Und ich glaube, so 2016, 17 rum haben Daniela Wurps und Antje Grabenhorst das nochmal rausgeholt. Und genau, da ist einfach das Konzept auch entstanden und die Idee, Frauen oder weiblich gelesene Personen, Flinter aus verschiedensten Fanszenen in ganz Europa, einfach selber ihre Geschichten erzählen zu lassen. Also der Plan war eben nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger daran zu gehen, so, ne, seht hier, Sexismus, Fußball, alles schlimm, sondern einfach zu gucken, so, was machen eigentlich Frauen, Flinter, weiblich gelesene Personen in ihren einzelnen Fanszenen, wie ist das eigentlich mit Fankultur? Ich meine, das ist ja unterschiedlich, manchmal schon so von Verein zu Verein, ne, auch im gleichen Land und dann halt voll überraschend auch, wie es dann in anderen Ländern anders ist oder was für Gemeinsamkeiten es nachher auch gab, so, und die erzählen halt alle, genau, was sie so mit ihrem Fan-Dasein, ihrer Lebensrealität verbinden. Und das Ganze kann man in so einer audiovisuellen Ausstellung angucken und die einzelnen Videos halt streamen dann. Genau.
Ja, gibt es die Ausstellung noch? Ist ja eine Wanderausstellung dann auch gewesen. Ne? Kommt die nochmal irgendwie zurück?
Ja, also die ist tatsächlich gerade in Hamburg.
Ja?
Ja, und zwar, also wer die noch nicht gesehen hat, geht in die Bücherhalle Eimsbüttel.
Bücherhalle Eimsbüttel.
Ja, die machen das zusammen mit dem Mädchenzentrum Eimsbüttel. Mhm. Und da ist die noch bis Ende November anzuschauen.
Ach super, sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall eine super tolle Ausstellung und ja, verfolgt natürlich auch die Idee, die ich so ein bisschen für diesen Podcast auch hatte, nämlich, dass man Frauen in der Fanszene mal ja so ein bisschen eine Stimme geben kann. Ne?
Toll.
Und ja, dann warst du da aber nur für die Finanzierung zuständig oder hast du da auch ja, das mit aufgebaut?
Also generell bei FSI und für die einzelnen Projekte schon. Bei dem Projekt war es jetzt so, dass ich da eigentlich von Anfang an mit eingebunden war, so für alle möglichen Orgasachen. Also es gab dann ja relativ viel zu tun in der Vorbereitung mit Reisegeschichten, mit der Koordination, dann auch als sie gereist ist. Genau, und immer mal wieder inhaltlichen Input. So, wir waren ja ein relativ großes Team auch an Ehrenamtlichen, die da dran mitgewirkt haben. Genau.
Und das, die war ja dann echt in allen möglichen Ländern auch, ne? Also das dann.
Also tatsächlich habe ich jetzt die Zahl von den einzelnen Stationen gar nicht so im Kopf. Also in Deutschland war das, glaube ich, wahrscheinlich schon überall so. Und dann Österreich, Schweiz und Portugal war die auch nochmal, Frankreich so. Also ja. Also es ist halt irgendwie nicht so einfach, also, das ist schon
ja, auf jeden Fall.
Paket hin und her zu schicken.
Ja. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz tolle Sache. Und dann hast du aber auch noch ein weiteres Projekt gehabt, Out Fighting Homophobia and Empowering LGBTQ in Football. Ja, worum ging es da? Außer, also man könnte es jetzt auch mal übersetzen, aber da kannst du es ja nochmal sagen, worum es da ging.
Also genau, das war einfach, das war tatsächlich ein europäisches Projekt, damit gefördert von dem EU-Programm Erasmus Plus Sport. Und da ging es halt einfach darum, also die Idee war, eben queere Fanclubs aus verschiedenen Szenen und aber auch andere queere Initiativen zusammenzubringen zum Austausch, um einfach zu gucken, wie kann man voneinander lernen, so welche sind schon weiter, welche haben da irgendwie noch Bedarf, so das. Genau, das war so der Inhalt dieses Projektes.
Und auch super spannend und ich glaube, da gibt es auch noch einiges zu tun, würde ich mir so vorstellen, im Fußballbereich.
Auf jeden Fall.
Und dann hast du ja 10 Jahre lang hast du das Ganze da gemacht. Mhm. Und dann hast du gesagt, so jetzt nicht mehr.
Naja.
Nö, genau. Oder wie war das?
Nicht. Irgendwie so. Ich hab da wirklich gern gearbeitet. Mhm. So, es war irgendwie super Zeit, so tolle Kolleginnen und so. Aber nachdem Dani da aufgehört hat, war so ein bisschen so die Situation, dass ich da relativ oft alleine im Büro gesessen habe. Mhm. Also vor Corona schon. Und obwohl wir oft digitale Meetings hatten und auch einmal im Monat eigentlich ein physisches Team-Meeting, ja, habe ich mich da so ein bisschen alleine gefühlt und habe irgendwie so gedacht, nee, so das ist eigentlich auch nicht so richtig das, was ich möchte, so wenn ich im Team arbeite. Also es war mir so ein bisschen zu einsam.
Okay, aber dann hast du dich ja auch nochmal weitergebildet. Da hast du ja also nicht nur den Job gewechselt, sondern auch nochmal studiert.
Das war tatsächlich auch noch in der Zeit bei FSI. Und da
war noch in der Zeit,
genau, okay. Da hatte ich auch noch gar nicht so die Überlegung, irgendwie zu wechseln. Das kam ein bisschen, weil tatsächlich ist FSI gefördert durch einen Teil von Geldern von der UEFA und war und ist da Partner für Social Responsibility, also soziale Verantwortung. Und die UEFA hat mit der Universität Lausanne eine Akademie gegründet. Mhm. Da kann man halt unterschiedliche, also in unterschiedlichen Sachen sich fortbilden und eben halt auch zum Thema Fußballmanagement. So.
Okay, aber das ist dann schon diese UEFA Academy, heißt sie.
Genau, ja. Die wird halt betreut sozusagen von Dozenten von der Hochschule und Gastprofessoren aus quasi Europa. So.
Und das hast du dann neben dem Beruf sozusagen gemacht?
Ja, das ging halt ganz gut, weil ich bei FSC auch eine Teilzeitstelle hatte und dann immer noch so auch eigentlich 20 Stunden die Woche Zeit hatte dafür. Das lief so über 1,5 Jahre. War schon ein Fernstudium mit aber auch 4 also Anwesenheitsblöcken. Blöderweise lief das halt so in Corona, deswegen war es dann in größeren
Teilen also nicht mit Anwesen. Also, ja, so. Und was, wie hieß der Studiengang?
Football Management.
Also,
konntest du ein Certificate in Football Management machen und das ist halt so ein, also schon Sportmanagement, aber speziell auch nochmal auf Fußball ausgerichtet, weil, also im Gegenteil zu Sportmanagement, hat ja Fußball immer noch so diese Besonderheit, dass einfach Situationen sich total schnell ändern. Ne? Man verliert ein Spiel, man gewinnt ein Spiel, ganze Situationen entscheiden sich, man steigt auf, man steigt ab. Also es hat schon nochmal so eine andere Dynamik eigentlich dahinter. Und da wurde halt durch alle Bereiche einmal so durchgegangen mit verschiedenen Gastprofessoren eben.
Okay, und da war das auf Englisch dann oder war das?
Ah, genau. Mit auch einer Abschlussarbeit und so.
Oh. Ja, genau. Okay, und das heißt, dann hast du aber schon gedacht, vielleicht arbeite ich irgendwann mal bei einem Fußballverein oder war der Gedanke da noch gar nicht da?
Nee, nicht so richtig. Also ich wollte schon eigentlich ganz gerne so im NGO-Bereich bleiben und habe so für mich gedacht, ich habe ja auch nie eine Ausbildung eigentlich wirklich gehabt so in dem Bereich und dachte, das wäre ganz schlau, wenn ich da vielleicht noch mal so einen Wisch habe.
Jetzt so einen Zettel?
Nee, und außerdem hat es mich halt auch total interessiert. So, ne? Also ja, das war schon irgendwie, also das Studieren war schon bei mir echt lange her und ich musste mich da auch erstmal wieder so einrufen, wie das ist so mit Lernen und sowas. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
Das war auch echt richtig. Das heißt, das war nicht dein erstes Studium, du hast auch schon mal, bist eigentlich Grafikdesignerin.
Genau.
Ja. Und hast du den Beruf auch gearbeitet? Oder, also das war, also ich, wann hast du das denn alles gemacht?
Naja, wie gesagt, ich bin ja schon 30 Jahre.
Da hast du, genau, da warst du ja noch ganz jung.
Genau, ich habe das studiert und dann habe ich in Hamburg auch so bis 2010 in Agenturen gearbeitet.
Ah, okay. Als Grafikerin. Also immer mal wieder was Neues. Okay, jetzt wollen wir aber doch trotzdem jetzt mal wissen, wie das dann gekommen ist, dass du bei diesem Verein gelandet bist. Hast du dann gedacht, Mensch, jetzt wage ich mich mal in die Höhle des Löwen und fange beim eigenen Verein an oder wie war das dann?
Nee, also eigentlich habe ich da wirklich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Und um ehrlich zu sein, wollte ich das auch auf gar keinen Fall, weil ich ja mehrere Menschen kenne, die auch beim Verein schon gearbeitet haben und immer irgendwie so gesagt haben, nein, mach das nicht und so. Das ist irgendwie, dann vermischt man irgendwie alles. Hieß das. Und ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen so, nee, das findet in meiner Vorstellung irgendwie überhaupt nicht statt. Und genau, und dann hatte aber der Verein eine Stelle ausgeschrieben für eine Fundraiserin, also zum Thema Fundraising so in einer Organisation. Und das war ja so ein bisschen das, was ich bei FSI auch gemacht habe, ne? Also verantwortlich für Finanzen, dazu gehörte eben auch Akquise von Fördermitteln. Und der Leiter CSR hatte mich damals angesprochen und meinte so, hey, ne, kannst du dir nicht sowas vorstellen? Du hast ja jetzt auch noch so eine Ausbildung gemacht, überleg dir das doch mal. So, und dann haben wir da auch tatsächlich öfter mal drüber gesprochen und irgendwie konnte ich es mir dann auch vorstellen. Und habe gedacht so, naja, ist ja so dein Herzverein. Eigentlich ist es ja schon auch cool, wenn man vielleicht da auch so ein bisschen die Richtung mitbestimmen kann. Das ist jetzt ein großes Wort, das stimmt auch nicht so richtig, aber sich da einbringen kann und versuchen kann, da gute Sachen zu machen.
Okay. Und wie war es dann, als du angefangen hast? Hat sich das dann alles vermischt oder hat sich das dann doch anders entwickelt, als du es befürchtet hast?
Also ich glaube, dass ist tatsächlich so ein bisschen anders, wenn man im Verein angestellt ist und für irgendwelche Bereiche, die mit Fanbelangen zu tun hat. So, ne? Das hat ja eigentlich so gesehen gar nichts so mit dem Fan-Thema zu tun, außer, dass ich halt das gut finde, diese Perspektive auch mit einzubringen. So, egal, was ich mache, finde ich immer gut.
Ja.
So, und genau, Fundraising an der Stelle war da dafür gedacht, auch zu gucken, wie man den nachhaltig Bereich noch besser aufstellen kann und was für Fördermittel da unter Umständen auch zur Verfügung stehen. Das fand ich eigentlich vom Angang halt richtig und gut.
Okay, und dann hast du, das war ja dann irgendwie kurz vor Corona oder sowas, ne, wo du da im Fundraising angefangen hast und dann hast du dich aber nochmal wieder weitergebildet und, und bist dann jetzt ganz woanders, nicht ganz woanders, immer noch beim gleichen Verein, aber du bist in einer anderen Abteilung aktuell.
Ja, also tatsächlich habe ich da ja auch mitten in Corona angefangen und das war ehrlich gesagt schon ein bisschen schräg, weil die Stelle gab es vorher noch nicht und also ich fand es relativ schwierig, da was aufzubauen ohne so einen direkten Kontakt und das gab dann auch noch einen Wechsel in der Abteilungsleitung und dann hat sich das so im Zuge auch der Entwicklung von einer Nachhaltigkeitsstrategie und einer Veränderung von Leuten auf bestimmten Positionen und so hat sich das dann alles irgendwie nochmal so ein bisschen anders zurechtgeruckelt. Und eigentlich gab es dann auch so eine Erkenntnis, dass vielleicht die Organisationsbereitschaft noch gar nicht so weit ist für Fundraising, weil also man muss ja schon irgendwie auch Projekte priorisieren oder Themen priorisieren, um zu gucken, um welche Fördermittel geht es denn eigentlich so. Ne? Und ich glaube, da ist der Verein jetzt schon mit der Entwicklung auch der Nachhaltigkeitsstrategie ein ganzes Stück weiter. So, aber damals war das einfach noch nicht so der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann, als Franziska eben, also Franziska Altenrath diese Stelle übernommen hat als Nachhaltigkeitsverantwortliche, haben wir so ein bisschen zusammen überlegt, wie strukturieren wir so diese Abteilung, ne? Weil, also Nachhaltigkeit, muss man vielleicht auch mal sagen, bezieht sich ja nicht nur so auf ökologische Themen, sondern der Verein guckt ja eigentlich so auf alle drei Dimensionen, weil so soziale Nachhaltigkeit fand und findet hier ja schon immer statt.
Yeah.
So, ne? Und ökonomisch eigentlich auch, also die DIY zum Beispiel, ne? Genau, Nachhaltigkeit im Fan-Merch. Und also da gab es schon die Erkenntnis, dass wir so auf der Klimaseite einfach noch nicht so viele Antworten gefunden haben. Und das genau, und das eigentlich wichtig war damals und vielleicht jetzt auch noch ist, diesen ganzen Part auch mal voranzutreiben.
Okay, und das heißt, wie heißt deine Bezeichnung jetzt, kann man das so sagen?
Es hat sich so ergeben, dass ich dann nochmal gewechselt habe in den Stadionbetrieb als Projektleitung für nachhaltige Infrastruktur und auch also als Schnittstelle zur Abteilung Nachhaltigkeit. Genau, und das ist einfach jetzt mehr so der operative Bereich. Ne? Vorher war das irgendwie alles eher so theoretisch und jetzt bin ich da so im operativen Bereich gelandet.
Und was musst du da so machen?
Also das hat so ein bisschen damit angefangen, dass ich verantwortlich war für die CO2-Bilanzierung hier im Verein. Mhm. Und das wiederum hat ja ganz viel damit zu tun, ganz simpel Daten einzusammeln, ne? Und zu gucken, so, wie sind eigentlich unsere Verbräuche, so, was ist eigentlich alles wesentlich, wo entstehen eigentlich die meisten Treibhausgasemissionen hier so bei uns? Und darauf aufbauend, beziehungsweise aufbauend auf der ganzen Nachhaltigkeitsstrategie, wurde auch so ein Klimaziel bestimmt, so, nämlich, dass wir uns von der Bilanz jetzt bis zu 2030 um 50% verbessern, beziehungsweise den, also die Treibhausgasemissionen reduzieren.
Also aktuell ist nicht so doll.
Ach, ist nicht so doll. Also wir sind so bei 8,9.000 Tonnen, glaube ich, so. Und das ist natürlich, also das kann man halt schwer vergleichen, ne? Weil wir haben schon mal eine Bilanzierung 2019 gemacht, aber da war zum Beispiel der ganze Bereich Mobilität einfach nicht drin. Mhm. Jetzt so auch im Rahmen von den Nachhaltigkeitskriterien der DFL, die jetzt auch zum Lizenzierungsthema so gehören, war das halt vorgegeben für eine Bilanzierung. Und dann fällt halt natürlich auf, dass irgendwie ein riesengroßer Prozentsatz einfach in den Bereich Mobilität fällt. Natürlich aber auch in andere Verbräuche, ne? Strom, Gas, Heizung, Wasser, hieß das.
Ja.
Wobei natürlich, jetzt muss man vielleicht auch sagen, so eine Bilanzierung auch nicht die einzige Perspektive ist, wenn das um ökologische Nachhaltigkeit geht.
Und ist das jetzt eigentlich so ein Ressort, weil du ja auch sagst, bei uns ist es eher was, was noch neuer ist, sage ich jetzt mal. Ist das so ein sowas, was viele Fußballvereine jetzt haben, so ein Posten, der sich darum kümmert im Verein, oder ist das bei St. Pauli besonders jetzt?
Nö, das ist bei anderen Vereinen auch so. Mhm. Also tatsächlich, als die Nachhaltigkeitsrichtlinie von der DFL herausgegeben wurde vor anderthalb Jahren, ist auch ein Mindestkriterium, dass der Verein halt eine Person stellen muss für Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Projekte und auch internen Ansprechpersonen dafür haben muss. Und deswegen gilt das natürlich auch für andere Vereine, ne? Mhm. Und letztlich sind jetzt die im ersten Lauf die Mindestkriterien für Nachhaltigkeit noch nicht abhängig in Abhängigkeit mit den Lizenzierungskriterien gewesen, aber ich denke, dass es in Zukunft auch dahin geht, dass dass es in Teilen auch Mindestkriterien geben wird für Nachhaltigkeit, die an der Lizenzierung hängen.
Mhm. Und hast du dann so einen richtig normalen 9-to-5-Job da, oder wie sieht das bei dir aus? Also bist du hier immer im Stadion und machst um 17 Uhr wieder Schicht im Schacht, oder hast du jeden Tag völlig einen anderen Tag? Wie sieht das dann bei dir aus, dein Job?
Nee, eigentlich ist das schon so ein 9-to-5-Job. Ja. Also ich habe eine Teilzeitstelle und arbeite auch viel hier im Büro. Ab und an auch noch zu Hause. Also wenn ich eher so digitale Termine habe, dann arbeite ich lieber zu Hause. Das ist halt so ein bisschen ruhiger so, ne? Aber eigentlich bin ich schon hier im Stadion. Und genau, das ist halt manchmal so ein bisschen abhängig davon, wie auch so Termine zu timen sind. So. Aber eigentlich, ist das so ein...
Aber es ist ja schon jetzt auch so eine Projektarbeit. Ihr habt ja dann jetzt dieses Football for Climate Justice. Das ist ja nochmal so ein Projekt. Was ist das genau?
Das ist tatsächlich auch ein europäisches Projekt mit 7 Vereinen, wo es tatsächlich ja ums Thema Klimagerechtigkeit geht. Und das passt eigentlich auch echt ganz gut zu uns, weil, habe ich ja schon gesagt, ne, so der Verein, oder wir gucken jetzt nicht so nur auf die eine Dimension oder auf die andere Dimension, sondern schon so darauf, das alles in Einklang zu bringen. Und so in der ganzen, ja, auf diesem Dekarbonisierungspfad oder in der ganzen Geschichte, so die Projekte geht, die mit Klima zu tun haben, auch so hier im Viertel, muss man ja irgendwie die Leute auch mitnehmen. So, ne? Und dieses Projekt dreht sich halt darum, wie weit oder was können Vereine eigentlich für eine Reichweite haben, wie können sie Fans mitnehmen auf dem Weg, also auch zu der ganzen Diskussion um Klima, um den Klimawandel und um Maßnahmen dagegen, beziehungsweise dafür, also das ist halt nicht... So, und das ist halt so ein bisschen so auf der einen Seite im Forschungsprojekt, da haben wir auch eine Umfrage gemacht, und dann geht es halt auch darum, so können eben Vereine auch in einem Viertel so eine Ankerinstitution sein. Kann ich dir mal so ein Beispiel sagen, dass man sich das so vorstellen kann. Es gibt zum Beispiel den Kebab-Bunker in Altona, die entwickeln gerade so ein Konzept für ein Quartiers-Wärmenetzwerk, so, ne? Wo halt vielleicht auch andere Institutionen von profitieren können. Und da gibt es vielleicht auch noch andere Themen, die mit Verbräuchen zu tun haben und auch erneuerbare Energien, wo wir vielleicht als Verein von profitieren können oder wo wir aber auch das anderen Leuten zur Verfügung stellen können. Mhm.
und darauf aufmerksam machen können.
Darauf aufmerksam machen können.
Okay, und dann, also das ist auf jeden Fall dann ja auch so, dass ein Fußballverein als so riesige Institution ja so ein bisschen auch eine Pflicht hat, würdest du sagen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen?
Ja, voll. Also ich meine, das müssen, also letztlich ist es ja ein wirtschaftliches Unternehmen auch, auch wenn man das jetzt nicht so gerne hört, aber
ja.
Tatsächlich müssen das ja andere Firmen auch. Und also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, so wir wollen das ganze Projekt Profifußball hier begraben, weil es ja zu viele Treibhausgasemissionen ausstößt, sondern dass wir halt dran arbeiten, dass wir das besser machen, soweit das denn eben möglich ist. Und natürlich ist Mobilität halt ein ganz großes Thema. Aber das ist ja auch so ein Thema, was nicht der Verein so alleine lösen kann. Ne? Also da brauchst du halt schon Aufmerksamkeit. Und ich meine, es kommen ja auch schon viele Leute hier zu Fuß, mit Fahrrad, mit den Öffentlichen. Aber letztlich ist es natürlich auch in der Verantwortung, jetzt meinetwegen von der Stadt Hamburg oder auch vom HVV zu gucken, wie man da irgendwie zusammenarbeiten kann, um dieses Thema Mobilitätswende.
Ja. Ich denke mir auch immer, okay, gut, wir sind jetzt auch viele Viertelkinder hier und gut, wir müssen eh zu Fuß gehen, aber so ein Verein, der mitten in der Stadt ist, hat es vielleicht auch einfacher, dass man da mit Bus und Bahn hinkommt, als wenn ich mir da andere Stadien angucke. Da fährt man dann vielleicht doch lieber mit dem Auto hin oder so.
Ja, für sowas ist es einfacher, ne? Wenn du überlegst, wie ist es mit Erneuerbaren, also Energien jetzt so, hast es natürlich hier schwerer, weil da einfach der Platz auch oft
das
fehlt.
Das stimmt, ja. Mhm. Interessant. Können wir dann irgendwie als Fans irgendwas besser machen schon? Kann man da irgendwas machen? Außer mit der Bahn zu fahren oder zu Fuß zum Spiel zu kommen? Muss man sich darüber dann echt schon Gedanken machen, dass man auswärts dann lieber, sollte man wahrscheinlich lieber mit der Bahn fährt als mit dem Auto?
Ja, also ja, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall mit dem Flugzeug schon gar nicht einfach. nee, klar, also oder zumindest halt mit vollbesetzten Autos und nicht allein durch die Gegend fahren, sowas hilft ja schon auch immer, zumindest so ein bisschen. Aber da würde ich nochmal drauf zurückkommen, dass es halt auch kein Thema ist, das alleine gelöst werden kann. Und ich bin auch wirklich kein Fan davon, das runterzubrechen auf jetzt die einzelnen oder den einzelnen Fan und denen zu sagen, wie es halt zu funktionieren hat. Ne? Das, also geht natürlich viel um Aufmerksamkeit einfach für das Thema, aber es, also ich meine, aufgrund der knappen Spieltagsterminierung ist es ja auch oftmals so, dass ich mir eben kein billiges Ticket per Zug buchen kann, wenn ich denn per Zug fahren möchte.
Ja.
Und das ist natürlich dann irgendwie, finde ich, kann man auch mal weiterspielen an die DFL zum Thema Nachhaltigkeit und Mobilität.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall spannend. Und hast du dann jetzt, das arbeitest du ja so ein bisschen länger, kriegst du das, haben wir zwar schon so ein bisschen drauf rumgehauen, aber kriegst du das hin, das Fansein und das Verein, im Verein arbeiten? Kannst du das trennen? Kriegst du das hin? Also wenn du zum Beispiel auswärts fährst oder so, dass du dann nicht an deinen Job denkst?
Boah, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Also ich glaube, ich kriege das eigentlich meistens ganz gut hin, manchmal halt aber doch nicht. Manchmal ist es aber auch ganz hilfreich, ey. Also wenn, was weiß ich, irgendwer mir erzählt so, keine Ahnung, guck mal da und da ist was schiefgelaufen, dann kann ich das irgendwie auch mitnehmen und versuchen mal zu thematisieren.
So. Stört dich dann das, auch gar nicht so sehr, wenn das dann
also
mal passiert.
Also habe ich auch gar keine Schmerzen mit, ehrlich gesagt.
Hast du dann irgendwelche Ziele, die du jetzt mit deinem aktuellen Job beim FC St. Pauli erreichen möchtest?
Also so kurzfristig, das ist so ein bisschen nerdig, ne? Aber ich würde wirklich gerne gucken, innerhalb so des nächsten Jahres so ein Ressourcenmanagement hinzukriegen für die ganzen Verbräuche, die wir haben, weil das ist schon so ein bisschen auch das A und O, so das Tracking von Daten, um zu gucken, so, ne, wo stehen wir und wo kann man letztlich Verbräuche auch einsparen. So, das ist so ein kurzfristiges Ziel. Längerfristig finde ich es natürlich auch wichtig, ja, tatsächlich an diesem großen Wort Dekarbonisierungspfad mitzuwirken und zu schauen, dass wir das hinkriegen. So zusammen. Und ich möchte auch Spaß haben weiterhin.
Ja? Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal gut. Aber es ist ja auf jeden Fall auch wieder schön, dass du jetzt wieder einen Job hast, der sich halt so auch mit damit beschäftigt, die Welt so ein bisschen besser wieder hoffentlich machen zu können in kleinem Maße. Also das ist ja dann schon wieder so ein bisschen der gemeinsame Nenner, das da. Ja, dass du wieder in so einem Bereich arbeitest.
Ja, total. Ich finde das Thema auch mega spannend. So, ich hatte jetzt echt irgendwie dankenswerterweise wirklich genug Gelegenheit, mich da so reinzunörden und habe dann im Zuge dieses Wechsels in Stadionbetrieb, weil da eben so ein Job im operativen Bereich frei geworden ist, die Möglichkeit da, mich weiter fortzubilden zum Thema Umweltmanagement. Das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, um einfach mal zu gucken, wie strukturiert man irgendwie solche Sachen auch. Ne? Und genau, da bin ich noch nicht ganz fertig, da muss ich noch einen zweiten Teil machen.
Und wie, also das ist dann so, sind so Seminare, die du dann neben dem Job machst, oder wie funktioniert das?
Genau, das sind so Seminare, TÜV zum Beispiel bietet das an, dann mache ich das jetzt. Also es ist jetzt kein Studium oder sowas, man kann das ja auch studieren, aber das ist jetzt, genau,
genau.
So Seminare dazu.
Ja, Mensch. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du kriegst das alles noch unter einen Hut, dass du auch immer noch die ganzen anderen Sachen im Viertel so ein bisschen mitmachen kannst.
Ja, mal mehr, mal weniger. Also mein Energielevel ist generell hoch.
Ja, aber immerhin genau. Teilzeitjob, nein, also das ist ja da trotzdem super viel zu tun wahrscheinlich, ne? Aber genau. Kriegst du noch und du hast auch noch genügend Privatleben.
Ja.
Sehr gut. Ja, super, Niki. Super spannend. Wir haben jetzt hier schon kommen der Stunde näher. Hast du denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Möchtest du noch was erzählen, was wir noch nicht so dran genommen haben?
Also tatsächlich habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, aber ich, also tatsächlich schon so, ne? Also weil viele Themen jetzt auch so, die mit nachhaltiger Infrastruktur zu tun haben, die mir jetzt so begegnen im Umfeld, finde ich so ganz spannend. Und ein Thema davon ist halt auch so Rasenbewirtschaftung. Ne? Und was irgendwie echt ein bisschen kacke ist gerade, dadurch, dass eben der Rasen auch so feucht ist und das Wetter so mies und bei Spieltagen halt immer so viele Glitzerkonfetti geschmissen werden, ist so, dass wir so jetzt den Fakt haben, dass sich dieses Glitzerkonfetti irgendwie so ein bisschen in diesen Rasen vermischt. Und das macht so ein bisschen die professionelle Bewirtschaftung des Rasens schwieriger, mal ab davon, dass der Grünschnitt dann auch eher so Sondermüll ist. Und da hätte ich so einen kleinen Appell, dass so können wir einfach oder können vielleicht mal Leute, die das machen, darüber nachdenken, irgendwie andere Alternativen zu finden dafür.
Siehst du, wir Fans können cool. noch was ändern.
Das wäre sehr cool.
Aber das ist dann nur, ist das auch dieses normale Papierkonfetti, was man, wenn man aus dem Reiswolf oder so das rausnimmt, oder ist das nur dieses Glitzernde?
Nee, das geht jetzt erstmal nur um dieses Glitzernde.
Okay, das andere können wir noch weitermachen.
Ach, können alles machen. Also ich weiß auch sowieso nicht, ob irgendwie so ein Fußballverein generell 100% nachhaltig sein kann, aber also zumindest mal so ein paar Sachen kann man ja mal überlegen. Also ich bin ja selber auch großer Fan von Choreo und
ja.
Also.
Aber ja. Glitzer ist das. Okay. Ja, kann man ja mal drüber nachdenken.
Kann man mal machen, ne? Ich dachte, ich, ja.
Auf jeden Fall. Hier, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Sonst noch was?
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Das, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich sehr, sehr nervös war.
Ach, das hat man überhaupt nicht gemerkt. Okay, ja super, dann bedanke ich mich auch ganz doll. Und ja, freue mich, dass du da warst, dass wir hier waren und dass wir eine schöne neue Folge zusammenstellen konnten. Dankeschön.
Danke, tschüss. Tschüss.